Einzigartig, unvergleichlich, dir will ich folgen, großer Herr. Schönen guten Morgen. Ich wünsche euch Gottes Segen jetzt für das, was ihr hören werdet. Mich bewegt noch von gestern her eine Begebenheit. Ilse und ich waren eingeladen von unserem zweitältesten Enkel mit seiner Braut nach Stuttgart zu einer wunderbaren Ausstellung im Stuttgart Sommerrhein. Da war eine riesengroße Ausstellung, wo man so den Weg von Jesus nacheifern konnte. Das war alles überdacht in Gewächshäusern und es war so einzigartig. Ich habe schon manche Dinge gesehen, aber das war wirklich wahnsinnig. Man ist da geführt worden in einen großen Raum. Das war wie ein Marktplatz. Da waren Frauen, die haben dann Lebensmittel, Gewürze vom Orient angeboten. Also wie so ein Marktplatz in Jerusalem. Und dann anschließend wurde man eingeladen weiter in den Raum, wo das Abendmahl war. Da durfte man Platz nehmen an einem riesengroßen Tisch. Da kam Jesus dazu. Dann hat man so ungesäuertes Brot bekommen und eine Traube. Dann hat Jesus einem von den Teilnehmern die Füße gewaschen. Und dann ging es weiter einfach so auf dem Weg, dass Jesus dann in Gethsemane ging. Dann kam so das Thema, wie der Satan ihn eigentlich packen wollte. Und dann kam der Engel Gottes, der ihn aufgerichtet hat. Es waren die Schauspieler eigentlich, aber es war auch die Kulissen so wunderbar gemacht, man konnte richtig eintauchen. Und dann kam anschließend so nach der Versuchung, wo der Engel Jesus gestärkt hatte, nachher die Verhaftung, der Verrat vom Judas. Dann vom Petrus, was wir heute auch schon am Anfang gehört haben, wo er Jesus verleugnet hat, wo der Hahn gekräht hat. Und dann ging es dann eben nach Golgatha. Die Kreuzigung hat man nicht sehen können, aber die Kreuze, die standen dann da. Dann so das Gewitter und der Blitz, wo Jesus starb und nachher auch die Auferstehung. Und am Ende lag ein riesengroßes Kreuz am Boden und dann wurde eingeladen, sein Leben Jesus zu geben. Und wer das möchte, kann über das Kreuz laufen als Verbindung wo zur Brücke zu Gott hin. Der das geführt hat, war ein wunderbarer Mann, der also die Begabung hatte, die Menschen wirklich mitzunehmen. Es war, wenn ich nicht schon bekehrt gehabt hätte, hätte ich es da glatt nochmal getan. Es war wirklich sehr schön. Ja, und es ist in mir noch drin eigentlich. Leider, das findet die ganze Woche noch statt, aber ist total ausgebucht, habe ich gehört, in Stuttgart Sommerrhein von der S-Bahn-Haltestelle 300 Meter entfernt. Ja, sehr schön. Dann ist da noch eine Chance, bei dir vielleicht noch eine Karte zu kriegen. Wie auch immer. Prima. Die Startfolie ist da. Ja, Ostern neu erleben. Wir sind noch nicht ganz bei Ostern. Mein Thema lautet, bin ich ein Fan oder ein Nachfolger von Jesus? Es wird uns herausfordern. Ich lese jetzt den Matthäustext. In Matthäus steht es etwas anders. Und ich versuche mal, euch den Text nahezubringen. Ich lese ab Vers 1. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und in der Nähe von Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ein Fohlen. Bindet sie beide los und führt sie zu mir. Und sollte jemand etwas zu euch sagen, dann antwortet: Der Herr braucht die Tiere, dann wird man sie sofort mit euch gehen lassen. Das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war: Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und er reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Scharen von Menschen breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein. Die ganze Stadt geriet in Aufregung und alle fragten: Wer ist dieser Mann? Die Menge, die Jesus begleitete, antwortete: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Was geschah zuvor? Wo kam Jesus mit seinen Jüngern her? Du hast es kurz angedeutet oder angelesen. Er war eigentlich mit seinen Jüngern in Bethanien bei Lazarus, Maria und Martha. Er war da wohl mehrere Tage zu Besuch und viele Menschen waren gekommen, weil die waren so neugierig. Sie wollten den Lazarus sehen, der ja vom Tod auferweckt worden war zuvor. Und es war so ein richtiges Magnet, die Leute mussten da schauen, ob das wirklich so ist. Und kurz davor, bevor sie losgegangen sind, hatte Maria mit einer kostbaren Salbe Jesus die Füße eingerieben. Weil sie ihn besonders lieb hatte, steht da. Und wie reagiert Jesus darauf? Er sagt: Sie hat mich zu meinem Begräbnis eingesalbt. Man könnte es so jetzt nachvollziehen, von der Situation kommt jetzt Jesus und er geht den Weg nach Jerusalem. Er geht ihn bewusst und er weiß, was auch in den nächsten Tagen auf ihn zukommt. Verhaftung, Folter und der qualvolle Kreuzestod. Viele Menschen aus Bethanien, die ja da schon da waren, gehen mit. Ob das jetzt seine Anhänger sind oder nur Fans, das kann man nicht genau beurteilen. Aber die Jünger waren dabei und viele, viele Menschen waren auch natürlich nach Jerusalem gekommen zu dem Passafest. Und jetzt zieht Jesus in Jerusalem ein. Ich habe nochmal die drei ersten Verse da. Ich lese bewusst nochmal. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren und die Nähe von Bethphage am Ölberg kamen, schickte Jesus zwei Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Eingang werdet ihr eine Eselin finden, die angebunden ist, und bei ihr ist ein Fohlen. Und so weiter. Sicher sind es nicht die zwei gewesen. Die Anweisung von Jesus ist schon eigenartig. Die Jünger sollen da hingehen und glauben und vertrauen, dass da zwei Esel sind und dass es funktionieren kann, dass der Besitzer nichts sagt oder sagt: Gerne gebe ich den Esel her. Oder sie müssen damit rechnen, dass sie vielleicht weggejagt werden oder der will sie verklopfen oder anzeigen wegen Diebstahl. Wissen wir alles nicht. Eigentlich ist es eine ganz komische Situation. Sie werden dahin geschickt ins nächste Dorf, nach Sindelfingen rüber in die Stadt, und der Stelle, da stehen zwei Esel und die muss ich jetzt holen. Oder zwei Fahrräder. In der Phase, wo ich das vorbereitet habe, kommt mir auf einmal ein Gedanke. Und zwar, ich hatte eine Begebenheit vor 40 Jahren erlebt, wo Jesus, glaube ich, mir auch etwas gesagt hat. Ich soll etwas tun. Meine Predigt war vor dem Urlaub schon fertig und ich habe mir dann überlegt: Lieber Gott, soll ich das wirklich sagen? Ich hatte eigentlich nicht die Freiheit. Und vor einer starken Woche, mittags lege ich mich immer so eine halbe Stunde hin, schlafen kann ich nicht, aber so ein bisschen ausruhen. Auf einmal überkommt mich der Gedanke: Du sollst es sagen. Und auf einmal laufen mir die Tränen übers Gesicht. Einfach so. Und aus dem Grund werde ich euch den Gedanken sagen. Einige, die schon länger in der Gemeinde sind, die kennen ihn. Wir hatten vor über 40 Jahren als junge Mitarbeiter in Böblingen die Kinder- und Jungscharbeit angefangen und hatten irgendwann eigene Räumlichkeiten gesucht, weil einfach der Platz zu eng war. Und wir haben nichts gefunden. Und dann liege ich wieder eines Morgens im Bett. Anscheinend ist es so, dass Gott mit mir nur so redet, ich weiß es nicht genau. Und mir kommt der Gedanke, geh in diese Glasbläserei hier, die hier einmal war, und geh zu dem Besitzer und frage ihn, ob er ja das Gebäude für Kinder- und Jungscharbeit vermietet oder verkauft. Und dieser Gedanke hat mich nicht mehr losgelassen, du musst da hingehen. Ich habe mit allen möglichen Leuten darüber geredet, auch mit meiner Frau. Und nach einigen Tagen sagte ich mir, jetzt gehst du da hin. Ich gehe da hin, mache die Tür auf und da in dem Raum sitzt ein Mann, der mit einem Brenner Glas heiß macht. Und ich fragte ihn, ob er der Besitzer wäre und er sagt, ja, ich bin der Herr Reis. Ich sagte ihm dann, von welcher Gemeinde ich komme und dass wir Räumlichkeiten für Kinder- und Jungscharbeit suchen. Und ob er es vermieten würde oder gar verkaufen würde. So frech war ich dann. Und er sagte, ja, er würde es uns verkaufen. Ich hatte den Mann noch nie gesehen und er mich auch nicht. Um es abzukürzen, nach einem Jahr konnte unsere damalige Gemeinde Sittelfingen-Böblingen den Kaufvertrag für das gesamte Gelände unterschreiben. Was damals vor 40 Jahren war, wir können nicht ahnen, was ist daraus geworden. Wenn wir jetzt sehen, was hier auf diesem Gelände ist, Gott tut Wunder, man kann es nicht begreifen. Und so haben wir den Sprung wieder zu den beiden Jüngern, die nur die zwei Esel holen sollten. Die waren ein Teil vom Heilsweg Jesu. Jesus, der Sacharja hat schon vorausgesagt, der Messias wird auf einem Esel reiten. Und die zwei dürfen das im Grund umsetzen in die Tat, indem sie Jesus gehorsam sind. Das ist ein Befehl, der eigentlich irre ist. Geh nach Sittelfingen und klau da zwei Fahrräder. Nimm die zwei Esel mit, auf dem Jesus nachher geritten ist. Im Vers 4 von dem Predigtext steht, das geschah, weil sich erfüllen sollte, was durch den Propheten vorausgesagt worden war. Sagt der Tochter Zion, dein König kommt zu dir. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen des Lasttieres. Und der Sacharja hat im Kapitel 9, Vers 9 zitiert oder geschrieben, juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig auf einem Esel reitet, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Dieses Verheißungswort des Propheten Sacharja erfüllte sich jetzt vor den Augen eigentlich der Menschen. Die beiden Jünger machten sich auf den Weg und führten alles so aus, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Mäntel über die Tiere und Jesus setzte sich darauf. Ich habe beim Lesen gestutzt. Da steht im Matthäus, sie legten die Mäntel über die Tiere, über das Fohlen und über das Muttertier. Daraufhin habe ich die anderen Evangelien auch gelesen. Und in allen anderen drei steht nur, dass das Fohlen geholt wurde. Ja? Auch der Sacharja redet nur von dem Fohlen. Ich habe mir dann gesagt, eigentlich ist es wurscht. Aber auf einem Fohlen, wenn es noch klein ist, kann man, glaube ich, nicht so gut sitzen. Aber wie man auf zwei sitzen kann, eins groß und eins kleiner, das kann ich auch nicht ganz nachvollziehen. Auf jeden Fall, Jesus ist geritten auf einem Esel. Als er dem Stadttor näher kommt, ja, kommen ihm ganz viele Menschen aus Jerusalem entgegen. Da seht Scharen von Menschen, breiteten ihre Mäntel auf, dem Weg aus, hieben Zweige ab von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei der Sohn Davids, gesegnet sei der, der im Namen des Herrn kommt, gepriesen sei der Gott in der Höhe. Er zog in Jerusalem ein, die ganze Stadt geriet in Aufregung. Alle fragten, wer ist dieser Mann? Und dann sagen sie, es ist der Prophet Jesus von Nazareth. Vorher rufen sie ja dem Sohne Davids. Dieser Ausspruch ist uns allen bekannt. Nach der Regierungszeit von König David, der ja besonders ein ganz besonderer König war nach dem Herzen Gottes, wird immer wieder auf seinen Namen Bezug genommen. Zum Beispiel die Stadt Davids, der Sohn Davids wie Salomo zum Beispiel oder die Psalmen von David. Im Neuen Testament lesen wir zuerst in Matthäus 1, Vers 20, der Engel kommt zu Josef, der zukünftige Mann von Maria, und sagt im Traum zu ihm, Josef, hab keine Angst, du Sohn Davids, du Nachkomme Davids. Der Josef stammt ja aus der Nachkommenschaft von König David. Und später bei Jesus rufen viele Kranke, hauptsächlich die, die blind waren, zu Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen oder erbarme dich, Sohn Davids. Nun wieder zum Einzug zurück in Jerusalem. Die Menschen waren sicher begeistert, sie haben sich anstecken lassen. Endlich war was los in Jerusalem. Und sie haben sehr wahrscheinlich gesungen, Hosianna. Hosianna bedeutet auch im Psalm 118, Vers 25, O Herr, hilf du doch auch weiterhin. O Herr, gib doch du auch Gelingen. Wie lange hat wohl die Begeisterung von dem Volk angedauert? Ich möchte mir erlauben, zwei Beispiele aus dem Sport uns nahe zu bringen. Im Sport gibt es Fans, die haben einen Schal um, mit der Farbe, mit dem Emblem von dem Verein, vielleicht sogar noch eine Mütze oder. Und sie gehen zu den Spielen ihrer Lieblingsmannschaft. Vielleicht feuern sie sich sogar an, sind begeistert, wenn die Mannschaft gut spielt, wenn sie verliert einmal, okay. Wenn sie am Absteigen ist, dann kann es durchaus sein, dass diese Fans sich sogar verabschieden und nicht mehr kommen. Ich habe einmal ausgewählt Schalke. Ihr könnt es kaum glauben, liebe Geschwister. Schalke hat ein Motto, wir leben Schalke. Nicht wir lieben, wir leben Schalke. Oder rechts steht Schalker, ist das Höchste, was ein Mensch auf Erden werden kann. Das sind nicht nur die normalen Fans, sondern das sagt man, das sind die Ultras. Die sind also in der Regel von Kopf bis zu Fuß so gekleidet, dass man sieht, da kommt Schalke persönlich. Sie gehen nicht nur auf Heimspiele mit, sie gehen reisen mit dem Verein in Europa mit, die Extremen, ja, und sie lassen sich auch durch eine Krise nicht abhalten, treu zu bleiben ihrem Verein, ihrer Lieblingsmannschaft. Was denkt, was die Zweiten sind? Das Motto von Borussia Dortmund lautet echte Liebe. Ist verrückt eigentlich, oder? Echte Liebe. Auf dem T-Shirt steht, normale Männer lieben Fußball, echte Männer lieben Dortmund. Dieses Motto strahlt aus dem Verein raus und sagt, wahre Liebe bedeutet für mich, dass man in guten und schlechten Zeiten treu bleibt. Mir kam der Begriff wie in der Ehe, oder wie? Also, egal wie es der Mannschaft geht, ich bleibe der Mannschaft treu. Ich bin nicht nur ein Fan, ich bin ein wahrer Nachfolger von dieser Mannschaft. So, wir verlassen das gleich wieder. Die Fußballer. Nun wieder zurück zum Einzug in Jerusalem. Die Menschen hatten sicher unterschiedliche Motivationen, die dabei waren. Da war sicher Neugierde dabei, Sensationslust. Fans, die wirklich mit Jesus mitgegangen sind, immer wieder, als wenn er aufgetreten ist. Und es gab sicher auch echte Nachfolger. So wie ich würde sagen, der Petrus war ein Ultra-Fan. Oder? Es war ein Nachfolger mit Leib und Seele, der hat nichts aus dem Gleichgewicht gebracht, oder doch? Auch die Jünger könnte man als Ultras bezeichnen. Matthäus 26, Vers 31 und 33. Unterwegs zum Ölberg sagte Jesus zu seinen Jüngern, heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Doch Petrus versicherte, und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Herr kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da erklärte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dies niemals verleugnen. Dasselbe beteuerten auch alle anderen Jünger. Es waren also Ultras, echte Nachfolger. Was bist du? Bist du ein Fan oder ein Nachfolger von Jesus? Ich habe mir überlegt, wie könnte man das beschreiben überhaupt, ein Fan von Jesus zu sein? Ich versuche es mal. Ein Fan von Jesus ist für mich einer, der von Jesus und dem, was er getan hat, begeistert ist und ihn bewundert. Er geht ab und zu in eine Gemeinde, vielleicht auch regelmäßig, und will etwas von Jesus erfahren. Doch er ist nicht bereit, alles für ihn zu geben. Oder ihm zu gehorchen, wenn die Wege in seinem Leben mal unbequem sind. Zieht er sich sehr wahrscheinlich zurück, wechselt sogar vielleicht die Gemeinde und bekennt sich in seinem Leben nicht zu Jesus. Als Jesus das Gleichnis vom Sämann erzählt und erklärt, bei dem dritten Teil in Matthäus 20,20 sagt er, ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freunden auf, aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder gar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Ein zweiter Fan kommt zu Jesus in Matthäus 19, ab Vers 16. Ein junger Mann kommt zu Jesus und sagt, was muss ich tun, Meister, damit ich das ewige Leben bekomme oder in den Himmel komme? Und er sagt Jesus, alle Gebote halten, hat er gesagt, habe ich gemacht. Und er sagt, eins fehlt dir noch, verkaufe, was du hast, du gibst den Armen. Und dann wirst du Platz im Himmel kriegen vielleicht. Ha? Und dann folge mir nach. Und dann heißt es, er ging traurig weg, denn er war sehr reich. Es war auch ein Fan. Das heißt aber nicht, dass wir unser Konto leeren müssen und das der Gemeinde überschreiben. Das heißt es nicht. Aber es heißt doch sehr wohl, wenn du an deinem Geld so arg hängst, dass du in der Gemeinde geizig bist und nur immer wieder mal in den Korb schmeißt, ja, dann muss man schon sagen, da hängst du an deinem Geld so arg. Ende von dem Thema. Was macht ein Nachfolger von Jesus aus? Ein Nachfolger von Jesus ist für mich einer, der seinen Glauben lebt, sodass es andere sehen. Er hält zu ihm in guten und in schlechten Zeiten, auch wenn es persönliche Schwierigkeiten oder Lebensumstände sind oder von anderen Christen enttäuscht wird, bleibt er doch Jesus treu. Auch wenn sein Glaube erschüttert wird, bleibt er treu. Auch ein echter Nachfolger wird schuldig. Er ist also nicht vollkommen. Er kann genauso sündigen, aber er bittet Jesus um Vergebung. Bei ihm steht Jesus an erster Stelle und er bekennt ihn auch vor anderen Menschen. Ich habe noch einen Text aus Markus 8, Vers 34 gefunden. Jesus rief sein Volk und seine Jünger zu sich und sprach zu ihnen, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wenn man jemand nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Es lohnt sich, den Text in Markus 8 weiterzulesen zu Hause. Was bedeutet es, sich selbst zu verleugnen und sein Kreuz auf sich zu nehmen? Seine eigenen Wünsche und Ansprüche treten in den Hintergrund und die von Jesus in den Vordergrund. Außerdem kann es bedeuten, für Jesus zu leiden, zum Beispiel, dass mich einer auslacht, dass ich benachteiligt werde oder gar verfolgt werde, nur weil ich mich zu Jesus bekenne. Dieses Bibelwort ist sicher eine starke Forderung an die, die Jesus nachfolgen wollen. Der Unterschied zwischen einem Fan und einem Nachfolger zeigt sich aus meiner Erkenntnis raus an der Liebe zu Gott und an der Liebe zu den Mitmenschen. Und wir haben ein wunderbares Geschenk von ihm bekommen, wenn wir ihm nachfolgen, nämlich das ewige Leben. Die Menschen, die Jesus beim Einzug in Jerusalem ihren Empfang bereitet haben, waren begeistert. Würdest du bei einem Marsch für Jesus mitmachen? Es gibt einige hier, die waren schon in Berlin beim Marsch für Jesus. Würden wir da uns zu Jesus bekennen? Man kann es ja relativ anonym, keiner kennt einen da. Wo ist das Problem? Nur der Weg dahin vielleicht. Sicher waren in Jerusalem viele Fans angereist. Schließlich hatte es sich im ganzen Land herumgesprochen, dieser Jesus ist eine Ausnahmeerscheinung. Er hat die damaligen Pharisäer und Schriftgelehrten konfrontiert mit vielen Dingen, die ihnen nicht gepasst haben. Er hat manches Gesetz übergangen und hat gesagt, es ist wichtiger, dem Menschen zu dienen, als dieses Gesetz zu halten. Er war nicht stur in dem, dass er Gesetze halten muss, sondern er hat den Mensch gesehen. Er hat viele gesund gemacht und von Dämonen befreit. Wie werden sich diese Fans in Jerusalem verhalten, wenn sich das Blatt für Jesus wendet? Wir wissen und haben gelesen, als Jesus im Garten Gethsemane verhaftet wurde, sind alle Jünger geflohen. Mir kam der Gedanke, sind wir vielleicht eher stille Nachfolger von Jesus geworden? Oder wie der Gesetzeslehrer, der lieber bei Nacht zu Jesus kommt und ihn fragt, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Ich glaube, dass Gott durch seinen Heiligen Geist zu seinen Nachfolgern redet, indem er Aufträge verteilt, Anweisungen ausspricht oder Gedanken in unser Herzen festsetzt. Die Frage ist, lassen wir den Gedanken Raum? Wollen wir seinem Reden Folge leisten? Bei den zwei Jüngern war es, die Esel zu holen. Was ist heute die Anfrage Gottes an dich? Was bewegt dich vielleicht schon lange, was du tun solltest und es nicht tust? Ich weiß es nicht. Vielleicht solltest du Schritte im Glauben gehen. Vielleicht solltest du irgendwo in der Gemeinde mitarbeiten. Vielleicht solltest du wirklich mehr Geld geben. Oder vielleicht solltest du dich taufen lassen. Ich weiß es nicht. Jesus wünscht sich echte Nachfolger. Vergangenen Sonntag hat unser neuer Pastor seine Predigt begonnen. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Mein Text stand schon vor ihm. Schon vor 3 Wochen stand er am Ende meiner Predigt. Ist doch eigenartig. Ich wünsche uns, dass wir Salz und Licht sein dürfen in unserer Nachbarschaft, bei den Menschen, denen wir begegnen, heute, morgen, übermorgen. Vielleicht am Samstag auf dem Elbenplatz. Es wäre toll, wenn auch mal neue kommen würden von euch, auch Jüngere kommen würden und sagen, jawohl, ich möchte dort Jesus bekennen. Und ich wünsche uns, dass wir begeisterte Nachfolger von Jesus sind oder es noch werden. Amen.